so, dass ich im Moment oder in der aktuellen Zeit so immer mal wieder mit meinem Sohn Ben, unserem Ältesten, in der Bibel lese. Seine Bibel in der Hoffnung für alle. Ich lese sehr viel, aber er muss immer auch ein bisschen davon lesen dann. Und im Moment sind wir gerade so bei den Plagen, bei Passafest. Und ich habe gedacht, wollen wir das auch lesen oder überspringen wir? Und all die Anweisungen zum Passafest, 2. Mose 12. Wir haben das gelesen. Und dann kamen so Fragen, warum und so und wie ist das? Und ich konnte das dann vom Neuen Testament her erklären. Und dann sind wir bei 2. Mose 12, Vers 26, 27 und dort steht, eure Kinder werden euch einst fragen, was dieses Fest bedeutet, dann erklärt ihnen. Und gedacht, darum gibt es diese Feste. Ja, wir haben heute auch Feste, die wir feiern. Und der Grund, warum wir heute Ewigkeitssonntag feiern, erster Advent feiern, ist, damit wir uns Gedanken machen, warum eigentlich gibt es diese Feste. Damit uns die Kinder fragen können, warum. Nun, die meisten von uns wissen ja wahrscheinlich, dass heute gar nicht Ewigkeitssonntag im Kirchenjahr ist. Das war ja letzten Sonntag, das wissen wir auch. Aber wir hatten keinen Gottesdienst hier. Ewigkeitssonntag ist jeweils der letzte Sonntag vor dem ersten Advent. Und da gedenkt man in den Kirchen den Verstorbenen mit dem Grund, dass wir uns daran erinnern, dass unser Leben als Menschen endlich ist. Dass wir vergänglich sind. Vielleicht sitzt du heute hier und du hast in diesem Jahr Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen. Ich kann dir sagen, diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit wird für dich anders sein. Es wird Weihnachten geben, wo ein Platz leer bleibt. Keine Karte, die man einander schreibt. Kein Geschenk, das man einander gibt. Es bleibt leer. Vielleicht hast du auch in vergangenen Jahren einen Menschen verloren, hast Abschied nehmen müssen. In diesem Moment erinnern wir uns daran. Schmerzhaft. Loslassen. Der Ewigkeitssonntag ist also für jeden von uns, der einen Menschen verloren hat. Und er ist für jeden von uns, der einen Menschen verloren hat, ein spezieller Tag. Wir erinnern uns an diese Menschen, aber wir erinnern uns auch an unsere eigene Endlichkeit. Und dann kommt ja nach dem Ewigkeitssonntag normalerweise der Advent. Und im Advent, da warten wir auf Jesus. Advent heißt Ankunft. Und wir warten in der Adventszeit auf das erste Kommen von Jesus, Weihnachten. Wir bereiten uns vor, aber wir warten im Advent auch auf die zweite Wiederkunft von Jesus. Und ich habe mir so überlegt, worüber sollen wir in dieser Adventszeit uns Gedanken machen? In den letzten Jahren gab es oft Predigten aus Matthäus oder Lukas oder Jesaja. Es ging immer so um die Weihnachtsgeschichte dann. Ich habe gedacht, in diesem Jahr machen wir mal etwas Neues und wir beschäftigen uns ausschließlich mit Texten, die das zweite Kommen von Jesus behandeln. Wir bereiten uns also vor auf das zweite Kommen von Jesus und heute möchte ich über Wir sind nicht ohne Hoffnung predigen mit dem Text aus 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, lade ich euch jetzt herzlich ein, mit mir zu lesen. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Da steht, wir wollen euch aber, liebe Geschwister, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Paulus hat diesen Text geschrieben an die Gemeinde in Thessalonich etwa im Jahr 50, 51 nach Christus. Also die Gemeinde gab es noch gar nicht so lange. Aber bereits sind die ersten Menschen in dieser Gemeinde gestorben. Und die Gemeinde hatte nun eine Frage: Was ist mit diesen Verstorbenen? Und die Gemeinde war tief erschüttert, unglaublich bewegt, tief traurig. Menschen sind von uns gegangen. Was ist mit diesen Verstorbenen? Und jetzt hat Paulus das Ziel, die Gemeinde nicht im Ungewissen zu lassen. Also er will, dass die Gläubigen da in Thessalonich nicht Unwissende sind. Er gebraucht hier ein Wort, Agnoein, Agno. Also Paulus will, dass die Leute da keine Agnostiker sind, keine Menschen, die nichts wissen. Er will sie nicht im Ungewissen lassen. Und vor allem ist sein Ziel, dass die Gläubigen da in Thessalonich nicht traurig sind, wegen den Entschlafenen. Dreimal steht übrigens in diesem Text entschlafen, ist so eine Beschönigung für Tote. Aber ich finde es auch ein schöner Ausdruck. Wenn wir sterben, dann sind wir wie Schlafende. Schlafende wachen auch wieder auf. So Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Unwissende seid über diejenigen, die bereits tot sind. Und ich will nicht, dass ihr traurig seid. Ja, natürlich dürfen wir traurig sein, wenn jemand stirbt. Das ist ganz normal. Meine Jesus selbst, als sein Freund Lazarus starb, da weinte er. Das ist übrigens der kürzeste Vers in der Bibel. Johannes 11, 35. Jesus weinte. Punkt. Jesus weinte, er war traurig. Aber Augustinus, er sagte mal, wir trauern, oder wir sind darüber den Tod der unseren betrübt, weil wir sie unweigerlich loslassen müssen, aber doch mit der Hoffnung, sie wieder zu erhalten. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Menschen, die an Jesus Christus glauben, und Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, sagt Paulus. Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, sind ohne Hoffnung. Wir aber, wir sind voller Hoffnung. Was wird nach dem Tod sein? Das ist ja die große Frage. Was kommt nach dem Tod? Wenn man heute die Menschen fragt, was kommt nach dem Tod, dann geben sie Antworten, wir sagen so in drei verschiedenen Kategorien. Die einen sagen, nach dem Tod ist alles aus. Es ist fertig. So die materialistische Sichtweise sind nur Materie. Und wenn wir sterben, dann ist alles vorbei. Und sagt dann vielleicht noch, er lebt weiter in unseren Erinnerungen. Es ist vorbei. Andere sagen, nein, nach dem Tod gibt es noch ein weiteres Leben. Es geht irgendwie weiter. Das ist doch die Sichtweise der verschiedenen Religionen. Es gibt ein Jenseits, ganz unterschiedlich, wie das dann gedeutet wird. Es gibt ein Totenreich, Himmel, Hölle, wie auch immer. Aber es gibt ein Leben nach dem Tod. Und die dritte Ansicht ist vielleicht so die Mitte oder eine Mischung von 1 und 2, das ist die Reinkarnation. Wir haben wie eine Seele in uns, die verlässt den materiellen Körper und die wird dann in einen anderen Körper, in einem anderen Körper wiedergeboren. Und so gibt es wie einen Kreislauf, der kann lange dauern, aber das Ziel ist am Schluss das Nirvana, das Nichts, die Auflösung. Ich möchte dich fragen, was glaubst du? Was glaubst du, was kommt nach dem Tod? Ich habe kürzlich mit jungen Menschen darüber gesprochen. Sagt eine junge Frau, also ich will gar nicht ewig leben. Ich stelle mir das schrecklich vor. Mal abgesehen, dass wahrscheinlich ein bisschen ein verzerrtes Bild der Ewigkeit da vorhanden war, ist der Punkt ja, es spielt gar keine Rolle, was ich will. Das Problem ist nicht, was ich will, was ich hoffe, was ich denke, ist entscheidend, sondern die Frage ist, was ist nach dem Tod? Nicht, was möchte ich, was nach dem Tod ist. Was ist? Das ist eine tief philosophische Frage. Und in der Philosophie geht es ja um die Frage, was ist? Nennt das Ontologie, die Lehre des Seienden. Was ist wirklich? Und ich habe gelernt, so im Philosophieunterricht, um die Frage zu beantworten, was ist, braucht es immer auch die richtige Erkenntnisquelle. Das ist Epistemologie, also die Lehre der Erkenntnis. Das ist ganz logisch. Jede Frage, die wir haben in unserem Leben, braucht die richtige Methode, um zur Antwort zu gelangen. Wenn ich die Frage stelle, wie warm ist es hier im Saal, dann bringt mir ein Tachometer nichts oder ein Dezibelmessgerät. Das sind wunderbare Geräte und so, und diese haben auch ihren Sinn, aber die bringen mir nichts bei der Frage, wie warm ist es? Oder ihr seht, jede Frage braucht die richtige Erkenntnisquelle. Und meine Frage ist, welche Erkenntnisquelle gibt uns die Antwort bei der Frage, was ist nach dem Tod? Manche würden hier vielleicht sagen, ja, die Autoritäten sagen uns das. Man hat das als Erkenntnisquelle Autoritäten, vielleicht meine Eltern haben mir gesagt, oder die Philosophen haben gedacht, oder vielleicht auch der Geistliche, der Pfarrer hat es mir so gesagt, der Imam, der Rabbi, der was auch immer hat es mir gesagt. Und darum glaube ich, nach dem Tod ist so. Andere sagen, meine Erkenntnisquelle, das ist die Tradition. Wahr ist, was man hier halt glaubt. Es macht einen großen Unterschied, wo man zur Welt kommt bei dieser Frage. Die Religionen sind nämlich alle, abgesehen vom Christentum, sehr stark geografisch lokalisierbar. Und wenn du in Indien zur Welt kommst, glaubst du vermutlich etwas anderes, als wenn du in Afrika in einem Stamm zur Welt kommst. Oder in der Schweiz. Dann sagt man, wahr ist, was die Tradition mir gesagt hat. Andere sagen heute, wahr ist, was sich gut anfühlt. Meine Gefühle sind entscheidend bei dieser Frage. Oder wahr ist, was sich logisch denken lässt. Mein Verstand ist entscheidend. Wahr ist, was sagst du? Wahr ist, was Autoritäten sagen. Wahr ist, was die Tradition sagt. Wahr ist, was mein Gefühl sagt. Wahr ist, was mein Verstand mir sagt. Ich meine, dass all diese Erkenntnisquellen bei dieser Frage, was nach dem Tod ist, nicht taugen. Die können uns keine Antwort geben. Warum? Weil kein Mensch bis jetzt ganz tot war und wieder gelebt hat. Manche sagen jetzt, ja, aber was ist mit den Nahtoderfahrungen? Ja, das sind Nahtoderfahrungen, eben nicht Toderfahrungen. Und die Wissenschaft sagt heute, das ist nur Projektion des Gehirns, das nicht mehr ganz funktioniert. Wie auch immer es ist, jedenfalls halte ich das für eine problematische Erkenntnisquelle, alles darauf zu setzen, was man vielleicht selbst erlebt hat. Wir wissen es nicht. Darum meine ich, es gibt eigentlich nur zwei Erkenntnisquellen oder zwei Möglichkeiten, muss ich vielleicht besser sagen. Bei der Frage, was kommt nach dem Tod? Die eine Möglichkeit ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und die andere Möglichkeit ist, Gott hat sie uns mitgeteilt, von außen her an uns herangetragen. Göttliche Offenbarung ist die zweite Möglichkeit. Meine Frage ist, was glaubst du? Was ist nach dem Tod? Hast du Hoffnung, wenn du an das denkst, was nach dem Tod ist? Und worauf gründet sich deine Hoffnung? Ich meine, dass diese Frage, was nach dem Tod kommt, eine der wichtigsten Fragen ist überhaupt, die wir uns als Menschen stellen können. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Narren, diesem Hofnarren. Das ist ja eine bekannte Geschichte. Es war so, früher bei den Königen gab es am Hof jeweils einen Narren, der durfte alles sagen, auch die bittere Wahrheit. Und wenn sie dem König nicht gepasst hat, hat man halt gelacht und gesagt, haha, er ist halt ein Narr. Und jedenfalls hatte ein König auch mal so einen Narren, der bei ihm beim Hof war, und das war wirklich der größte Narr überhaupt. Der König hat ihm dann mal einen silbernen Hofnarrenstab, also einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen dran geschenkt. Gesagt, das schenke ich dir, weil du der größte Narr bist auf der ganzen Welt. Wenn du mal einen größeren Narren findest, darfst du diesen Stab dem weitergeben. Dieser Narr ging durch die ganze Welt und hat ganz viele Menschen getroffen, aber es waren irgendwie alle dümmer als er. Weniger einsichtig, weniger lernfähig, weniger... Jedenfalls konnte er den Stab nie weitergeben, sein ganzes Leben lang. Dann erhielt dieser Narr die Botschaft, dass der König im Sterben liegt. Und so geht der Narr mit seinem silbernen Narrenstab mit den goldenen Glöckchen dran zu diesem König, der im Sterben liegt, will ihn noch einmal besuchen und sagt, O König, du willst eine lange Reise antreten. Der König, was ich will. Ich muss. Aha, du musst. Also gibt es noch eine Macht über den Mächtigen in dieser Welt. Aber König, du hast dich ganz bestimmt gut vorbereitet auf diese Reise, oder? Und wirst dann auch mal wieder zurückkommen? Sagt der König, nein, von dieser Reise kommt niemand zurück. Ja, aber König, dann hast du bestimmt dafür gesorgt, dass du dann dort, wo du hingehst, königlich aufgenommen wirst. Nein, habe ich nicht. Aber König, hast du dich zumindest gut vorbereitet auf diese Reise? Nein, ich hatte keine Zeit. Aber König, wenn du doch weißt, dass du nie mehr zurückkommst, dann hast du es einfach nicht gewusst, dass diese Reise kommt. Doch, ich wusste es. Aber wie gesagt, ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Nun, der Narr nahm stillschweigend seinen Stab, den silbernen Narrenstab mit den goldenen Glöckchen, und legte ihn schweigend aufs Bett des Königs. Und ich möchte dich fragen, eine ganz bekannte Geschichte, oder? Hast du dich vorbereitet auf diese letzte Reise? Wisst ihr, wenn ich diese Geschichte so erzähle, glaube ich, es ist jetzt das erste Mal in einer Predigt, dann erinnere ich mich in diesem Moment an meinen Freund Baski. Ich habe in der letzten Predigt auch von ihm erzählt. Das ist derjenige, der an einem bisschen Wurst vor ein paar Jahren erstickt ist und gestorben ist. Er war kurz davor, seine erste Stelle als Pastor anzutreten. Und er hat auch schon gepredigt und seine wahrscheinlich letzte Predigt, die er noch gehalten hat, bevor er dann so tragisch gestorben ist, die habe ich dann nachgehört, kurz nach seinem Tod. Und in dieser Predigt erzählt er diese Geschichte. Und er erzählt davon, wie er mit seinen Kindern, drei kleine Kinder, auf dem Friedhof war und ihnen erklärt hat, wie unser Leben endlich ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie das bei mir eingefahren ist, als ich da so diese Predigt nachgehört habe und gewusst habe, Baski ist kurz danach selbst gestorben? Er war vorbereitet. Ich möchte dich fragen, bist du vorbereitet? Hast du dich mit der letzten Reise beschäftigt? Paulus schreibt, wir sind nicht ohne Hoffnung. Warum sind wir denn nicht ohne Hoffnung? Weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum sind wir nicht ohne Hoffnung. Paulus sagt, wisst ihr, wenn Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, ist doch logisch, dann werden wir, wenn wir sterben, auch wieder auferstehen. Das ist logisch. Für Paulus. Die Bibel ist die Geschichte von Gott mit uns Menschen. Ich sage auch, die Bibel ist die Geschichte des Lebens. Gott hat uns Menschen geschaffen. Und dann hat Gott, 1. Mose 2,7, den Atem in die Nase des Menschen eingeblasen. Und so lebte der Mensch in der Gegenwart Gottes und er konnte atmen. Wo Gott ist, ist Raum zum Atmen. Steht am Anfang der Bibel, aber es steht dort auch vom Sündenfall. Es steht davon, wie Gott den Menschen sagte, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn an dem Tage, da du davon isst, wirst du ganz sicher sterben. Gott sagte wie? Du darfst von allem essen. Aber wenn du von diesem Baum isst, dann ist das wie die Trennung, die dann zwischen uns kommt. Und dann wird dir der Sauerstoff ausgehen. Dann wirst du sterben. Paulus deutet es dann später so in Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Theologen sagen, mit dem Sündenfall kam der Tod in dreifacher Form in die Welt. Als geistlicher Tod, als körperlicher Tod, als ewiger Tod. Wir Menschen sind seit dem Sündenfall von Geburt an geistlich tot, von Gott getrennt. Und wir werden körperlich sterben. Unser ganzes Leben ist ein Sterbeprozess. Es gibt keine wirksame Anti-Aging-Creme. Das gibt es nicht. Wir werden, ob wir es wollen oder nicht, jeden Tag einen Tag älter. Meine Kinder wollen älter werden. Aber irgendwann kommt dann das Alter, wo man das nicht mehr unbedingt als erstrebenswert erachtet. Man sagt, es ist halt wieder ein Geburtstag gewesen. Wir werden älter. Und irgendwann, jemand sagt mal, es ist nicht so todsicher, wie dass wir sterben müssen. Irgendwann kommt der Tod. Und jetzt sagt die Bibel, wenn wir geistlich tot, körperlich sterben, werden wir die Ewigkeit von Gott getrennt verbringen. Das ist unsere Situation als Menschen. Ich kann vielleicht sagen, noch haben wir Sauerstoff. Vielleicht so im Bild hat Gott uns wie, als er uns aus seiner Gegenwart verbannt hat, noch den Sauerstoff mitgegeben in seiner Gnade. Aber wir wissen nicht, wie lange unsere Sauerstoffflasche hält. Aber eins wissen wir, sie wird ausgehen. Und dann werden wir die Ewigkeit von Gott getrennt verbringen. Wir sind ohne Hoffnung. Aber halt, Paulus wird jetzt sagen, stopp! Stopp, Jesus ist gestorben und auferstanden und das ändert alles. Jesus, Gott selbst, wird Mensch, Weihnachten. Jesus stirbt am Kreuz und nimmt die Strafe auf sich, die uns Menschen betrifft. Ich sage, als Jesus am Kreuz starb, da war er geistlich tot, von Gott getrennt. Ich meine auch, in diesem Moment hat er so etwas wie die Hölle erlebt, die Gottferne. Jesus war körperlich ganz tot, man hat sogar noch überprüft. Er war ganz tot, körperlich tot. Und weil Jesus geistlich tot, körperlich gestorben ist, darum hat er den ewigen Tod besiegt. In 1. Korinther 15 steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus hat den Tod besiegt. Darum sind wir nicht ohne Hoffnung. Im Heidelberger Katechismus steht als erste Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, diese wichtigste Frage, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Dann die zweite Frage. Was musst du wissen, dass du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Erstens, wie groß meine Sünde und Elend ist. Zweitens, wie ich von allen meinen Sünden und Elend erlöst werde. Drittens, wie ich Gott für solche Erlösung soll dankbar sein. Ich möchte dich fragen, weißt du, wie du erlöst werden kannst? Die Bibel sagt, tue Buße und glaube an das Evangelium. Tue Buße, bekenn deine Sünden, kehr um. Nimm Jesus im Glauben an. Vertrau auf ihn im Leben und im Sterben. Dann wirst du die Ewigkeit mit Gott verbringen. Paulus begründet nun, warum wir das glauben dürfen. Er sagt, Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Jesus selbst hat das so gesagt. Wisst ihr, wir glauben das nicht, weil irgendein Paulus mal irgendwann war, der irgendetwas geschrieben hat, sondern weil Jesus selbst es so gelehrt hat. Unser Glaube gründet auf zwei Dingen. Das erste, unser Glaube gründet auf dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, darum werden auch wir auferstehen. Und das zweite, unser Glaube gründet auf dem Wort von Jesus, das wir hier in der Bibel 1:1 vor uns haben. Offenbarung Gottes. Natürlich braucht es dann immer noch Glauben. Das kann ja heute nicht hier sein und denken, das ist doch logisch. Es braucht Glauben. Glaube heißt, wir vertrauen, dass das, was wir jetzt noch nicht sehen können, mal sichtbar wird, mal Wirklichkeit ist. Das ist Glaube. Unser Glaube hat eine Grundlage. Was aber wird passieren, wenn Jesus wiederkommt? Es wird einen Befehl geben, ein Kommando. Jemand hat geschrieben, es wird ein Achtung geben. So. Und dann werden alle Toten und alle Lebenden so parat sein. So. Ein Weckruf, nicht ein Schlachtgeschrei, sondern ein Weckgeschrei, ein Kommando für jetzt bereit, bereit sein, jetzt geht's los. So. Und dann wird die Stimme des Erzengels ertönen, ich denke, das wird Michael sein, steht aber nicht. Und die Posaune, die Trompete Gottes, die ist, ja, das ist, die kommt noch viel vor in der Endzeit so. Tagt immer etwas ganz Besonderes voraus. So. Ah, jetzt kommt etwas Großartiges, jetzt kommt etwas Besonderes. Und dann, wenn das so passiert, dann wird es zwei Gruppen von Gläubigen geben. Die einen Gläubigen, das steht in 1. Korinther 15, das sind die Lebenden, die dann noch leben, wenn Jesus wiederkommt, die werden verwandelt. Also man muss sich das so vorstellen, wenn wir jetzt so sind, dann sind wir ja sterblich so. Ist nicht alles perfekt bei uns. Aber in diesem Moment, in dem Jesus wiederkommt, werden wir in den Herrlichkeitsleib direkt verwandelt. Paulus nennt das, wir werden überkleidet. Und dann gibt es die anderen, die werden zuerst entkleidet. Paulus sagt, ich möchte lieber direkt überkleidet werden als entkleidet. Und da können wir nachvollziehen, oder? Lieber direkt als noch den Todeskampf hinter uns bringen. Aber die anderen, die Toten, die werden auferweckt werden. So wie zusammengeflickt, muss man sich vorstellen. So. Oder manche werden dann total verwesend schon sein, es wird gar nichts mehr übrig sein vom Körper. Sie werden wie in diesem Moment zusammengeflickt. Andere sind vielleicht verbrannt oder verstümmelt oder verrissen oder was auch immer. Und das ist so wie ein Wunder, in diesem Moment geht alles zusammen und der Herrlichkeitsleib entsteht. Jetzt fragst du vielleicht, ja, aber was ist bis dann, wenn ich sterbe? Ich meine, dass die Bibel den Zwischenzustand lehrt. Das heißt, wenn wir sterben, wird unser Körper in die Erde gelegt und die Seele geht direkt in die Gegenwart Gottes, zumindest dort, wo Jesus ist. Und dort warten wir sozusagen bis Jesus wiederkommt und dann, so heißt es hier, werden zuerst diejenigen, die tot sind, wie wieder zusammengeflickt so. Und werden den Herrlichkeitsleib bekommen. Und die Gläubigen, die dann da auf der Erde sind, die werden in diesem Moment, die Bibel sagt, entrückt. Wir gehen wie Jesus entgegen, der ja zurückkommt. Wir holen Jesus ab. Entrückt. Das Wort entrückt, harpazo griechisch, meint rauben, reißen. Es meint entführen. Es geht bei diesem Wort um einen gewaltsamen Transfer von A nach B, so würde ich es mal sagen. Es geht darum, dass jemand von A nach B versetzt wird, entführt, gerissen. Das Wort erscheint auch bei Philippus. Beim Kämmerer war er dann plötzlich nicht mehr gesehen, er wurde entrückt. Oder es erscheint bei Paulus, der sagt, ich kenne jemanden, der wurde in den dritten Himmel entrückt, versetzt. Es erscheint in Offenbarung 12 von einem neugeborenen Kind da, das dann sofort entrückt wird zu Gott. Es erscheint also einige Mal in der Bibel, meint von A nach B transferiert werden. Gewaltsam, so richtig schnell. Dieses Wegreisen aus dieser Welt hat ein Ziel. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist das Ziel der Wiederkunft von Jesus. Das ist unser Haupttrost heute. Wir werden einmal in Ewigkeit bei Jesus sein. Übrigens, die Bibel kennt keine Paradiesorientierung. Es geht in der Bibel nicht darum, dass wir irgendwann mal ins Paradies kommen. Andere Religionen haben das ja. Da freut man sich aufs Paradies und findet es vielleicht sogar schlimm, wenn Gott auch dort ist. Weil man ein sehr negatives Bild von Gott hat. Die Bibel hat ganz ein anderes Bild. Sie sagt, es geht nicht ums Paradies. Das Wort Paradies erscheint im Neuen Testament nur dreimal. Ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass wir einmal bei Gott sind. Und dort, wo Gott ist, dort ist das Paradies. Die Bibel hat eine Gottorientierung. Dort, wo Gott ist, können wir atmen. Zum Schluss schreibt Paulus, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Tröstet euch, parakaleo, ermutigt einander, ermahnt, tröstet, ladet einander ein. Und das ist auch mein Wunsch für die heutige Predigt, dass sie uns alle ermutigt. Wir sind nicht ohne Hoffnung. Wir sind nicht ohne Hoffnung im Hinblick auf die Menschen, die uns vorangegangen sind, die wir irgendwann in den letzten Jahren loslassen mussten. Wir sind aber auch nicht ohne Hoffnung in Bezug auf unsere eigene Zukunft. Gott hat uns nicht im Ungewissen gelassen. Wir dürfen wissen, Jesus kommt wieder. Das wird das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis sein. Jesus kommt wieder. Und dann werden wir entweder zusammengeflickt und den Herrlichkeitsleib bekommen oder direkt zu Jesus kommen. Luther sagte mal, dieses Leben hier ist lediglich der Anfang des zukünftigen Lebens. Ich muss sagen, im Moment habe ich keine Woche, in der ich nicht irgendwie ein Gespräch führe mit jemandem, der sagt, ich verstehe das nicht. Warum lässt Gott das zu? Oder warum hat Gott das zugelassen in meinem Leben? Und ich sage dann immer, ich verstehe es auch nicht. Wirklich. Ich habe auch ganz viele Fragen. Aber eines müssen wir einfach beachten. Dieses Leben hier ist nur der Anfang des zukünftigen Lebens. Wir leben in einer gefallenen Welt. Hier gibt es Leid, Schmerz, Trauer, Tod. Ich habe gestern wieder gelesen, wenn es einen guten Gott gibt, warum haben dann so viele Kinder Hunger und so? Wir leben in einer gefallenen Welt. Ich habe keine Antwort auf all das Leid hier. Aber die Bibel sagt, es gibt eine Zukunft. Es geht nach diesem Leben weiter. Wir haben eine Hoffnung für die Zukunft. Und wir haben auch eine Hoffnung aus der Zukunft. Wenn wir glauben, dass unser Leben nach dem Tod weitergeht, ändert das unser Leben heute. Und das wünsche ich mir und uns. Mach bete. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist. Das ist die Grundlage unseres Glaubens und es ist auch die Grundlage unserer Hoffnung für unsere Zukunft. Und Jesus, ich bitte dich jetzt ganz besonders für all diejenigen, die heute besonders trauern, weil sie Abschied nehmen mussten. Jesus, du hast uns nicht ohne Hoffnung zurückgelassen. Danke, dass wir deine Wiederkunft erwarten dürfen. Und dann wissen, wow, es gibt einen neuen Herrlichkeitsleib. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Tränen abwischst, schon heute. Danke für diese Hoffnung für die Zukunft. Und ich bitte dich, dass diese Hoffnung auch eine Hoffnung aus der Zukunft ist. Dass wir unser Leben heute ganz anders gestalten, weil wir wissen, es kommt gut. Bitte dich, schenk uns Hoffnung für heute und morgen und jeden Tag. Amen.